Morgen. Also den Predigttext, den habe ich nicht ausgesucht, den hat die Karin Kaiser ausgesucht, bevor sie in Urlaub ist nach Mallorca. Ja, und das Thema dazu ist stark im Glauben, Christus im Herzen. Ja, ein Abschnitt aus einem Gefängnisbrief, nicht ganz 2000 Jahre alt, ist also heute Morgen Grundlage meiner Predigt. In Rom angekommen durfte Paulus außerhalb der Kaserne privat wohnen, er durfte Gäste empfangen, Briefe schreiben und auch Gespräche führen. Jedoch zumeist angekettet am Arm eines ihn bewachenden Soldaten. Eine äußerst unangenehme Lage. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass Paulus hier die Briefe an die Kolosser, die Philipper, den Brief an Philemon und auch den Brief an die Epheser und somit auch folgenden Text geschrieben hat. Ich lese ihn uns aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, 14 bis 21, nach dem Luthertext. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lieber Herr, bitte sprich durch dein Wort zu unseren Herzen und hilf uns auch, mit dem Herzen zu hören. Segne, reden und hören. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Ja, der Textabschnitt ist an die Gemeinde von Ephesus gerichtet. Ephesus war Hafenstadt, ein Schmelztiegel der Kulturen und hatte zu jener Zeit etwa 400.000 Einwohner. Ich habe übrigens so ein Bildband mitgebracht von Ephesus, der liegt hier vorne. Wir waren dreimal dort gewesen mit der Gemeinde. Das können Sie sich gerne mal nachher anschauen, um zu sehen, wie diese Stadt heute aussieht. Also ist keine Stadt heute, ne? Das sind nur Trümmer. Aber man kann deutlich erkennen, dass einmal sehr viele Menschen dort gelebt haben. Noch heute kann man also anhand der Ausgrabungen die einstige Größe und auch die ganze Pracht dieser Stadt sehen. Die geistigen Bedürfnisse der Einwohner befriedigte der Tempel der Artemis, der zu den antiken Weltwundern zählte. Im Zentrum des Tempels stand das riesige, weltberühmte Standbild der Göttin Diana. Auf dem Vorplatz wurden kleine silberne Modelle des Tempels und der göttlichen Diana an die herbeiströmenden Massen aus aller Herren Länder verkauft. Unzählige kleine und große Säulen standen verstreut umher. Einige trugen einmal ein riesiges Dach. Steinerne Altäre waren Gottheiten geweiht. Auch einen Altar für den göttlichen römischen Kaiser hatte man errichtet. Pater, Patre, Vater des Vaterlandes, stand unter dem Bild eingemeißelt. Wer vor diesen Altären nicht niederfiel, sondern einen anderen Herrn anbetete, der musste Folter über sich ergehen lassen. Der war ausgegrenzt. Und so musste Paulus einmal, wie es in 1. Korinther 15, Vers 32 heißt, in einem der großen Amphitheater mit wilden Tieren kämpfen. Und Johannes, der ebenfalls in Ephesus wirkte und dort das vierte Evangelium schrieb, wurde nach einem Bericht Tertullians wegen Weigerung, die Götter anzubeten, in einen Kessel siedenden Öls gesetzt. Und als er nicht wieder rief, wurde er nach Rom verbannt. Die Christen in Ephesus hatten es nicht leicht, in diesem Umfeld ihren Glauben zu bekennen. Paulus hatte 2 Jahre lang in dieser Stadt, wie er schreibt, unter Tränen gewirkt. Es gab Widerstand, Hetze, Verleumdung, es gab Volksaufruhr und behördliche Maßregelungen. Aber auch Zeichen und Wunder geschahen. Menschen bekannten ihre Sünden, kamen zum Glauben und verbrannten ihre Zauberbücher. Und in alledem wuchs die Gemeinde in Ephesus. Und so wird es uns auch in Apostelgeschichte Kapitel 19 berichtet. Und nun kommt Paulus, bekommt er neue Nachrichten. Welche das sind, wissen wir nicht. Im Brief an die Epheser, den Paulus seinem Freund Tychikus im Gefängnis mitgibt, fällt auf, wie intensiv er für die Gemeinde betet. Wenn wir fragen, wie eine Handvoll von Christen vor 2000 Jahren es geschafft haben, das Römische Reich mit dem Evangelium von Jesus bekannt zu machen, dann ist eine wesentliche Antwort anhaltendes Gebet. Das haben die Apostel von Jesus gelernt, der früh morgens, bevor er mit den Jüngern umherzog, betete. Sie haben erlebt, dass aus seinem Gebet eine große Wirkung ausging. Paulus war nicht nur der große Heidenapostel, sondern er war auch ein großer Beter. So lesen wir am Anfang des Epheserbriefes: Seitdem ich von eurem festen Glauben an den Herrn Jesus gehört habe und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Und gleich zu Beginn unseres Abschnittes heißt es: Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. In dieser inneren Haltung der Ehrfurcht und der Demut hält Paulus Fürbitte. So breitet er vor Gott vertrauensvoll seine Anliegen aus. Ja, es fällt auf, dass Paulus nicht für ein schnelles Ende der Gefangenschaft betet, wie man es von ihm eigentlich erwarten könnte. Er betet auch nicht darum, dass sich die äußere Situation in der Gemeinde ändern möge. Wenn wir für Menschen beten, dann ja oft deshalb, weil wir wissen, dass sie gerade in Schwierigkeiten sind, dass es ihnen irgendwie nicht gut geht, dass sie vor einer großen Herausforderung stehen, vielleicht vor einer Prüfung, oder dass es ihnen gesundheitlich nicht gut geht. Unsere Fürbitte zielt in erster Linie auf die alltäglichen Bedürfnisse. Ja, das ist auch gut, wenn wir so füreinander beten, auch dafür haben wir Anweisungen aus der Schrift. Werden wir doch auch dazu ermutigt, in 1. Petrus 5, 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Doch Paulus' Fürbitte geht noch ein Stück darüber hinaus. Sein Gebet hat noch einen anderen Schwerpunkt, einen noch größeren Horizont. Es war schwer, sehr schwer, im Römischen Reich, das nur mit eiserner Gewalt zusammengehalten werden konnte, seinen Glauben an Jesus zu leben. Schwerer noch als vor etwa 30 Jahren im Osten unseres Landes. Gleichheit, Gleichberechtigung und Meinungsfreiheiten waren nicht einklagbar. Und da konnte Paulus eigentlich nur noch auf die Knie gehen. Nicht vor dem Altar des Kaisers oder vor sonst einem der Altäre, sondern vor dem lebendigen Gott. Da konnte Paulus Gott nur noch bitten, dass er den Ephesern, wie es heißt, aus einem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. Kraft, um in dieser Stadt Ephesus festzubleiben, den Glauben zu bewahren. Und in diesem Punkt können wir einiges von Paulus lernen. Paulus ist sich bewusst, dass Gott, zu dem er betet, immer noch viel größer ist. Alles, was es auf dieser Welt gibt, vom kleinsten Schmetterling bis hin zum gewaltigen Gebirge, alles verdankt seine Existenz Gott. Gewaltige Gebirge, unglaublich schöne Sonnenauf- und Untergänge, großartige Bilder, die man von Weltraumteleskopen bekommt, bunte Satellitenbilder, leuchtende Kometen, gar nicht zu sprechen von der Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt und von der Musik. Das alles zeigt, wie unendlich groß und kreativ unser Gott ist. Er hat das alles geschaffen, um uns Freude zu machen, um uns zu zeigen, wie unglaublich gewaltig er ist, damit wir Vertrauen zu ihm fassen, wie verschwindend klein sind doch unsere Probleme, Leiden und Kümmernisse gemessen an seiner Schöpferherrlichkeit. Und darum ist es gut, zuerst auf diesen Gott zu blicken, ihm zu danken, ihn anzubeten und ihm Großes zuzutrauen. Und zu diesem Gott betet Paulus, dass er den Ephesern aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. Dass sie stark werden am inneren Menschen. Gesundheit, körperliche Fitness und so weiter sind gut, aber keiner wird seine Gesundheit erhalten können. Weder durch Sport, noch durch Medikamente, noch durch Aufbaumittel. Doch der innere Mensch, unser Geist, ist dagegen dem Naturgesetz des Alterns nicht unterworfen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 schreibt Paulus, darum werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Paulus' Anliegen ist es, dass die Epheser-Christen durch seinen Geist innerlich stark werden. Und ich denke, das brauchen wir alle, je länger, je mehr. Denn die Zeiten können sich rasch ändern. Wir haben für nichts eine Garantie. Doch was immer auch unsere Bewegungsfreiheit einschränken, was uns belasten mag, berufliche Veränderungen, zunehmendes Alter mit all seinen Belastungen, Krankheit, Trauer um einen lieben Menschen, Krisen in Ehe und Familie oder der nahende Tod, wie bei Paulus. So gilt auch für uns, Gott ist immer noch größer. Gott ist doch viel größer, er ist immer noch größer. Die Quelle unserer Zuversicht darf, wie bei Paulus, Gottes unerschöpflicher Reichtum sein. Paulus' erstes Hauptanliegen ist, dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden. Wenn Anfechtungen und Zweifel uns quälen, uns verwirren und uns vielleicht zuflüstern, du hast ja schon wieder versagt, dein Gebet, was bringt das denn schon? Du hast doch gar nicht die Kraft für eine solche Aufgabe. Gott kann mich doch gar nicht recht gebrauchen in der Gemeinde. Und wer sagt denn eigentlich, dass es Gott wirklich gibt? Und wenn doch alles vorbei ist nach dem Tod? Und es gibt ja noch ganz andere Stimmen, die nagen, die tun weh und die bremsen. Hier hilft uns der Geist Gottes mit Stärke und innerer Kraft. Paulus betet in Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Demnach ist es auch wichtig, dass Jesus allein im Zentrum unseres Lebens in unserem Herzen seinen Sitz hat. Das Herz ist in der Bibel die Mitte der Person, die Schaltzentrale, in der alle wesentlichen Entscheidungen getroffen werden. Ständig tobt ein Machtkampf um die Herrschaft über diese Schaltzentrale. Wer oder was bestimmt eigentlich unsere Entscheidungen? Dass wir so oder so handeln oder denken? Oft sind es unsere Wünsche oder unsere Sorgen, unser Ehrgeiz, vielleicht auch unser Neid, unsere gestörten Beziehungen zu anderen Menschen. Und die Bibel sagt, dass Satan, der Widersacher Gottes, sich oft dieser Dinge auch bedient, um unser Leben in die falsche Richtung zu steuern. Sie rauben uns dann den inneren Frieden und die Freude. Denken wir nur daran, was Hass und Unversöhnlichkeit für Schaden anrichten können. Paulus betet dafür, dass Jesus in unseren Herzen wohnt, damit wir heil werden. Nicht fremde Geister, nicht jenes andere Ich, das Jesus nicht will, das alles besser weiß, das Jesu Worte zersetzt. Nicht dieses dialektische Denken, immer nur das herauspicken, was gefällt. Das alles, was von ihm kommt, kritisiert und verdrängt. Nein, Jesus allein, sein Geist der Liebe, soll in uns wohnen. Dass Christus bewohne durch den Glauben unserer Herzen. Das bedeutet auch im Glauben damit zu rechnen, dass Jesus uns führen und dass er uns auch immer mehr in sein Bild umgestalten will. Auch betet Paulus, dass wir in der Liebe Jesu eingewurzelt und gegründet sein sollen. Die Liebe soll das Fundament für alles sein. Wie wichtig ein gutes, ein solides Fundament ist, das zeigt uns Jesus mit dem Gleichnis der zwei Männer, die sich ein Haus bauen. Der eine baut auf Sand und alles wird weggespült, der andere baut auf Felsengrund und der Sturm kann diesem Haus nichts anhaben. So auch die Liebe. Wenn die Liebe Jesu in unseren Herzen wohnt, wenn alles in der Liebe verankert ist, dann können uns auch die Stürme, die wir persönlich hier und dort erleben, nicht umwerfen. Wenn es einmal Uneinigkeit über das ein oder andere in der Gemeinde gibt, wenn Dinge mal vergessen werden oder wenn Taktlosigkeiten oder dumme Kommentare gegeben werden, kann alles mal passieren. So hat das letztlich nicht die Macht, unser Lebenshaus, das Haus der Gemeinde zum Einsturz zu bringen. Weil Jesus in unseren Herzen wohnt und wir auf dem Fundament der Liebe gegründet sind. Aber jetzt die Frage, wie geschieht das? Wie geschieht das? Soll doch keine Theorie sein. Wie wird mein Leben in der Liebe Jesu gegründet? Wie kommt seine Liebe in mein Herz? Was können wir tun? Gut, wir können darum beten. Aber wir können auch Jesus durch die Evangelien immer wieder neu zu uns sprechen lassen. Für den russischen Dichter Leo Tolstoi war die Verlebendigung des Bildes Jesu Christi unter den Menschen eine dringliche Aufgabe. Er war mehrmals in seinem Leben als Bauer verkleidet zu einem Starez, also einem russischen Mönchen, einem Mönchen gegangen. Oft haben die sich in Wäldern aufgehalten. Und dieser Mönch, der hat ihm Jesus vor Augen gemalt, immer und immer wieder. Und das führte schließlich dazu, dass er zum Glauben an Jesus kam und seinen letzten Lebensjahren auch nach Jerusalem pilgerte. Jesus offenbart sich uns in seinem Wort. Lesen wir es. Für das Markus-Evangelium benötigt man nicht viel mehr als eine Stunde Lesezeit. Das Johannes-Evangelium führt uns in besonderer Weise die Liebe Gottes vor Augen. Blicken wir auf Jesus, in dem sich Gott als durch und durch liebender Gott, als ein Gott der uneingeschränkten, verlässlichen, geduldigen Liebe offenbart hat. Was Jesus sagte und tat, war historisch einzigartig. Es war wohltuend, die Menschen tröstend und zurechtbringend. Wir können auf Jesus sehen, auf sein Leben mit Gott, auf sein Ja zu Gottes Weg. Wir können auf Jesus sehen, auf sein Vertrauen in Gott, auf das stetige Helfen und unermüdliche Dienen, auf das aufmunternde und reinigende Reden zu den Menschen, auf das Licht seines Lebensweges, das alle Finsternis menschlichen Hasses und sündiger Verwirrung überstrahlt. Wir können uns inspirieren lassen von Jesu nächtlichem Gespräch mit Nikodemus, von seinem Gespräch mit der Samariterin, von der Begebenheit mit der Ehebrecherin, wie Jesus ihre Ankläger durchschaut und diese im Gewissen getroffen schließlich alle davonschleichen. Ihr Lieben, der Anschauungsunterricht Jesu, das Sehen und Hören auf Jesus, seine Liebe zu den Menschen, nicht die moralische Keule, davon haben wir genug, sondern das dicht bei Jesus bleiben, das Hören auf ihn, das macht uns zu liebevollen Menschen. Begleiten wir Jesus, Gottes Sohn, auf seinem Weg. Kindlich, einfach und männlich stark geht Jesus unter dem Leuchten der himmlischen Welt seine Straße über diese Erde, wohlwissend um die Abgründe irdischen Leides und Elends, um die Hintergründe dämonischer Geister und Welten. Nicht jenseits dieser Wirklichkeiten führt sein Weg, sondern mitten hindurch. Nicht unberührt von ihnen, sondern allem ausgesetzt, ohne Flucht in die Selbstbewahrung. Und so, nur so überwindet er letztlich die Welt, so siegt er am Kreuz über die Saat des Bösen für uns alle. Was hindert mich eigentlich, mich diesem Jesus zu öffnen, mich seinen strahlender Liebe auszusetzen, mich von ihm beschenken zu lassen? Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Paulus bittet Gott, dass die Epheser mit seiner Liebe erfüllt werden möchten. Das dürfen wir auch für uns tun. Kommt Jesus in unser Leben, dann bewegt und verändert uns seine Liebe. Unser Familienleben wird freundlicher und herzlicher. Unser Zusammenleben wird geprägt von herzlicher Anteilnahme, von Offenheit, von Vergebungs- und Hilfsbereitschaft. Es ist, wie Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 14 sagt, die Liebe Christi setzt uns in Bewegung. Was wir auch tun, wir tun es aus Liebe. Es ist ähnlich wie bei einem Gerät, in das Strom hineinkommt. Vorher war es tot, nun aber kommt Leben, nun kommt Bewegung hinein. Kommt Jesus in unser Leben, dann bewegt und verändert uns seine Liebe. Paulus schreibt, dass wir dann das ganze Ausmaß, wörtlich die Länge und die Breite und die Höhe dieser Liebe erfahren. Man kann auch übersetzen, dass ihr mit allen Gläubigen diese umfassende Gnade und Liebe ergreifen möget. Es heißt nicht begreifen. Begreifen geschieht mit dem Verstand. Das Ergreifen, das geschieht mit dem Glauben. Die Gnade und Liebe Gottes ist so unfassbar groß. Man kann sie nicht begreifen, sondern man kann sie eigentlich nur ergreifen. Sollte sie ergreifen. Dazu werden wir ermutigt. Aber nun die Frage, wie breit, wie lang, wie tief und wie hoch ist diese Liebe? Was ist damit gemeint? Nun, wir können an das Kreuz denken. Es zeigt in die Höhe zum Himmel hinauf. Es zeigt in die Tiefe. Es zeigt nach Osten und es zeigt nach Westen. Die Liebe Christi ist wie das Kreuz. Sie zeigt in alle Himmelsrichtungen, in alle Ecken des Universums. Sie umschließt alle Dimensionen. Sie geht in die Breite. Gottes Liebe gilt allen Menschen auf der Welt. Niemand ist ausgeschlossen. Sie betrifft die Länge, das heißt die ganze Zeitspanne. Vom Paradies bis zum versprochenen neuen Himmel und der neuen Erde. Sie zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch. Und sie gilt, solange wir leben. Diese Liebe umfasst auch die Tiefe. Bis zu Kain, bis zum schlimmsten Verbrecher, so tief reicht diese Gnade, um zurechtzubringen und zu heilen. Ja, Gott gibt keinen verloren. Und darum dürfen wir füreinander hoffen, dürfen wir füreinander beten. Gottes Gnade und Liebe weist zuletzt auch in die Höhe. Das heißt, sie zieht Menschen, die ihm vertrauen, nach oben in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Sie macht uns zu Erben seiner Herrlichkeit. Es ist Paulus ein Anliegen, dass die Christen in Ephesus sich die Dimension der Liebe Gottes vor Augen führen und dass sie von dieser Liebe auch wirklich erfüllt werden. Wir sind ja da oft vom alltäglichen Geschehen, von den Nöten und Sorgen gefangen genommen. Wir geben unser Bestes, die Aufgaben auch innerhalb der Gemeinde richtig durchzuführen. Die Gottesdienste, Verkündigung, Musik und Technik, Kinder- und Hauskreisarbeit, die Hausverwaltung, die Finanzen und so weiter, all diese Dinge müssen ja auch geregelt werden, damit das Gemeindeleben ungestört ablaufen kann. Das ist oft unsere erste Sorge. Darauf konzentriert sich all unser Mühen. Und doch denken wir auch daran, dass die Sorge des Paulus noch ein bisschen tiefer geht. Sein größtes Anliegen für die Gemeinde ist, dass sie ein Ort wird, an dem Gottes Liebe ganz konkret gelebt wird, in all dem, was wir tun. Ich werde nicht vergessen, wie mich ein krebskranker, junger, gläubiger Mann, nachdem er seine familiäre Not von der Seele geredet hatte, am Krankenbett anflehte, regelrecht anflehte: Werner, sage es allen Menschen, das Leben ist so kurz. Das Leben ist so kurz. Habt einander mehr lieb. Alle waren sie in der Familie, die zusammen in einem Haus wohnte, tiefgläubig, die Jungen und die Alten. Alle gingen regelmäßig in den Gottesdienst, in die Bibelstunde. Sie meinten es alle immer gut. Und doch fehlt es am Verständnis füreinander, eben an der mitfühlenden Liebe, an dem sich einstellen auch auf den anderen. Gott möchte uns mit seiner Liebe füllen, die zuhören, die verstehen kann, die Alten, die Jungen und die Jungen, die Alten. Gott möchte uns ausrüsten mit seiner Liebe, die gerne vergibt, die keinen aufgibt, die überquillt, auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Durch uns sollen Menschen aufgerichtet, erfreut, gestärkt und getröstet werden. An und in der Gemeinde Jesu, diesem irdischen und zerbrechlichen Gefäß, sollen Menschen Gottes Herrlichkeit und Größe erkennen. Paulus schließt seine Fürbitte für die Gemeinde in Vers 20 mit Anbetung. Es ist angeblich ein Vers, den die Gemeinde immer mitgebetet haben soll. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Menschlich gesehen sind die Wünsche, die Paulus für die Gemeinde in seinem Gebet äußert, eine Nummer zu groß. Aber Gott ist es möglich, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, zu tun. Und darum vertrauen wir ihm, geben wir ihm allein alle Ehren. Amen.